Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode steigen wir in den Ring und trauen uns in die Welt des Boxens. Boxen ist eine Kampfsportart, bei der sich zwei Kontrahenten unter festgelegten Regeln nur mit den Fäusten bekämpfen. Boxkämpfe werden auf mehrere Runden gleicher Dauer angesetzt, die jeweils von einer einminütigen Pause unterbrochen sind. Es gewinnt derjenige, der entweder mehr regelkonforme Treffer als sein Gegner erzielen konnte, also Punktsieg, oder die Kampfunfähigkeit des Gegners bewirken konnte, also Knockout.
Mit Leonie Müller-Agy haben wir eine spannende Gästin am Start. Wir erfahren von ihr, wie der Alltag einer Leistungssportlerin wirklich abläuft, was den Sport technisch und mental so anspruchsvoll macht und wie viel hinter dem steckt, was man am Ende im Kampf sieht. Leonie gibt ehrliche Einblicke in Training, Drucksituationen, Gewichtsklassen und den Umgang mit Rückschlägen. Außerdem spricht sie darüber, wie sie den Übergang zwischen olympischen Boxen und Profiboxen erlebt und was sie an beiden Systemen fasziniert, aber auch herausfordert. Eine Folge über Disziplin, Leidenschaft und die Realität hinter einem Sport, der oft härter aussieht, als er sich erklären lässt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Servus Leonie, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, liebe Leonie, du bist uns online zugeschaltet. Das heißt, wir sehen dich jetzt virtuell. Sprich, du kannst nicht in unser Fragensäckchen greifen. Das heißt, Olli übernimmt wieder die Rolle der Losfee und zieht jetzt eine Frage, eine Icebreaker-Frage, die er jetzt vorliest und die du dann beantworten darfst. Olli, the stage is yours.
Was war dein größter sportlicher Erfolg abseits deiner eigenen Sportart?
Ich war deutsche Meisterin in der rhythmischen Sportgymnastik.
Okay, wow. Okay, das ist jetzt was, womit ich nicht gerechnet habe, weil normalerweise sagen dann irgendwie die Sportler oder Sportlerinnen, die bei uns sind, ja, ich habe früher Fußball gespielt, habe da in der Kreisliga ein bisschen ein paar Tore geschossen. Ich glaube, das ist die Premiere, dass wir jetzt jemanden haben, der in einer anderen Sportart deutsche Meisterin geworden ist. Wow, wie ist es dazu gekommen, dass du ja, dann RSG nicht mehr machst?
Ja, also ich habe allgemein immer viele Sportarten gemacht als Kind und tatsächlich auch keine, die irgendwie unerfolgreich lief. Es war dann RSG, aber auch Cheerleading, haben wir Vize-Europameister gemacht oder so Sachen. Und ja, das war, wie gesagt, schon immer irgendwie in meinem Interesse, im Sport erfolgreich zu sein. Genau, mit RSG habe ich dann aufgehört, einfach weil ich Boxen entdeckt habe und das fand ich einfach cooler. Und damals musste man sich halt entscheiden, weil das sind halt beides Sportarten gewesen, wo du jetzt nicht halt einfach nebenher noch anderen Sport machst. Und ich wollte es halt immer so zu 100% dann auch machen, auch mit dem Boxen. Und beides kannst du jetzt halt nicht halbherzig machen, deswegen habe ich mich dann für Boxen entschieden. Genau.
Ich sag mal, es sind ja jetzt auch zwei Sportarten, die jetzt nicht so nah beieinander sind. Was hat dich dann so an Boxen fasziniert, dass du da hängen geblieben bist?
Ich muss sagen, ich habe damals ein Video angeschaut von der Sängerin Pink und die hat in dem Video so Bandagen gebunden und Liegestütze gemacht und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ey Mama, ich möchte das auch machen, weil damals war Pink so voll mein Vorbild in allem, also die ist Vegetarier, dann wurde ich auch Vegetarier, also lauter so Sachen wie Kinder halt sind, ich war da 11. Und genau, und dann bin ich zum Boxtraining gegangen und es hat mir so viel Spaß gemacht und mir war es tatsächlich immer wichtig, dass es keine Teamsportart ist, weil ich irgendwie keinen Teamsport machen wollte, weil ich mir immer halt so dachte, ich möchte halt gerne erfolgreich werden und ich will nicht, dass vielleicht andere diesen Erfolg nicht so wollen wie ich und ich dann sozusagen den Erfolg nicht bekomme. Also so war es halt damals immer. Deswegen wollte ich dann auf jeden Fall auch eine Einzelsportart machen und mir war noch wichtig, dass die bei den Olympischen Spielen ist die Sportart, weil ich halt seitdem ich klein bin schon immer davon geträumt habe.
Wie hat dann deine Mom oder dein Umfeld so reagiert? Weil Boxen ist ja schon der deutlich gefährlichere Sport, als es jetzt RSG ist.
Würde ich tatsächlich nicht sagen. Weil ich würde sagen, RSG ist schon ein ziemlich gefährlicher Sport. Vor allem auch in Richtung Körperbild und ja, Knochenbrechen und so Sachen. Deswegen würde ich nicht mal sagen, dass Boxen unbedingt so gefährlich ist. Also meine Mutter war allgemein schon immer sehr, sehr offen und wenn ich irgendwie gesagt habe, ich will den Sport machen oder den Sport, war sie eigentlich immer so, ja, dann geh halt dahin und mach das halt. Es war ihr eigentlich, ich würde sagen, was heißt egal, weil am Anfang ist es ja eh erstmal so, du gehst halt ins Training und klar, wenn du da Kämpfe machst und so weiter, ist es was Neues, aber sie hat sich eigentlich relativ schnell immer daran gewöhnt und es war dann für sie, denke ich, auch okay. Klar, wenn ich jetzt boxe und so, ist sie immer sehr aufgeregt und sowas, aber das ist ja normal, aber sonst hat sie damit kein Problem gehabt.
Vielleicht noch eine kleine Challenge für dich jetzt so zum Start. Wie würde dich denn jemand beschreiben, der dich nur aus dem Ring kennt? Und wie würde dich jemand beschreiben, der dich nur außerhalb des Ring kennt?
Also im Ring würden mich Leute, glaube ich, beschreiben, fokussiert und ja, sehr schnell und sehr stark auf jeden Fall. Und gute technische Voraussetzungen, gute Physis, sowas. Genau, und außerhalb vom Ring würden die Leute so sagen, ja, sehr friedlich, auch aufgedreht, aber gleichzeitig auch schüchtern, lustig, höre ich auch oft. Also halt mit Humor. Ja, genau.
Ich glaube, beides gute Voraussetzungen. Kann
Ja.
man irgendwie so deinen Kampfstil ein bisschen beschreiben? Also ist es möglich? Oder zu sagen, was unterscheidet dich vielleicht von, oder was unterscheidet dich als Athletin von anderen Boxerinnen?
Ja, ich finde schon, dass es was gibt, was mich unterscheidet von anderen. Klar, es gibt bestimmt auch andere, die auch so sind, aber es ist schon was, was sehr auffällig ist. Ich persönlich bin jemand, der sich immer auch gut mit den Gegnern, unabhängig vom Ergebnis und so weiter. Also ich respektiere alle und verstehe mich trotzdem auch mit allen immer relativ gut, weil ich einfach auch ein sehr liebender Mensch bin und die halt, also nicht unbedingt als Gegner sehe. Klar, im Ring dann schon, aber halt außerhalb dann nicht. Und ich respektiere halt alle zu 100%, weil es halt die Entscheidung ist, die wir treffen, dass wir in den Ring gehen und gegeneinander kämpfen. Aber unabhängig davon sind wir halt alle Menschen und da versuche ich schon so einen Unterschied zu machen. Und ja, von meinem Kampfstil aus würde ich sagen, also ich bin richtig schnell, vor allem auch für meine Gewichtsklasse, sehr explosiv. Ja, aber wie gesagt, sehr schnell, weil ich habe mal eine leichtere Gewichtsklasse geboxt und ich habe, denke ich, die Schnelligkeit gehalten, aber bin trotzdem sehr explosiv, auch stark, habe schnelle Beine und ich habe auch ein sehr gutes Auge, kann gut reagieren und ja, genau.
Jetzt ist es ja so bei dir, dass du ja schon auch sehr früh große Erfolge gefeiert hast. Wie wichtig war das denn für dich auch in deiner Karriere, dass diese frühen Erfolge auch da waren?
Ja, mir war es schon immer sehr wichtig, muss ich sagen, Erfolge zu feiern, auch schon so früh, weil es mich halt natürlich auch, also ich bin dadurch halt natürlich auch dran geblieben. Aber gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, dass oft, wenn du sehr, sehr schnell auch nach oben schießt, fällst du halt auch meistens genauso schnell wieder runter. Ich wünsche es irgendwie niemanden oder ich würde es zumindest sagen, dass ich es niemanden wünsche. Auf der anderen Seite ist es auch was Positives, muss ich sagen. Weil genau da hat sich eigentlich dann auch mein Charakter, auch im Boxen als Athlet, aber auch als Mensch so stark entwickelt, dass ich halt auch fallen durfte. Und ich sehe es auch mehr inzwischen als Geschenk, dass ich fallen durfte, weil ich dadurch halt gelernt habe, wieder aufzustehen und ja, dadurch halt irgendwie auch noch stärker wurde. Wo mir halt auch Gott dann so gezeigt hat, dass es nicht nur nach oben geht, sondern dass man auch mal runterfallen darf, aber auch wieder aufstehen darf. Und das ist was richtig Wertvolles, finde ich persönlich, was Athleten haben, die schon mal auch gescheitert sind, weil dadurch wirst du halt auch nur stärker. Und ich glaube, wenn du immer oben bist, irgendwann wirst du fallen. Aber die Frage ist halt, in welchem Moment. Und ich glaube, ich bin schon in den richtigen Momenten dann immer wieder runtergefallen und konnte mich dann wieder nach oben kämpfen. Genau.
Jetzt hast du eben Gott angesprochen. Wir hatten tatsächlich vor kurzem eine Aufnahme mit einer Sportlerin, die auch sehr, sehr viel auch über Gott gesprochen hat und auch gesagt hat, dass dieses
Ja, mit
Thema
Emma, ne?
richtig, genau, richtig. Und sie hat auch
Ja.
gesagt, dass dieses Thema ihr sehr wichtig ist und ihr auch viel Kraft gibt. Hast du manchmal auch das Gefühl, ohne jetzt zu sehr auf dieses Thema einzugehen. Wir wollen jetzt keinen Deep Dive machen, aber vielleicht so deine kleine kurze Einschätzung. Ist es sowas, was dir auch noch mal so extra Schub, extra Power geben kann, auch dieser Glaube?
Also ich finde schon, dass es mir übertrieben viel Kraft gegeben hat oder auch immer noch viel Kraft gibt. Und ich muss auch sagen, dass ich inzwischen auch viel den Sport auch einfach mache, um Menschen auch von Jesus erzählen zu können, weil ich halt einfach weiß, dass es so für mich so, ja, das ist, was mir Kraft gibt oder auch ich habe dadurch gelernt, dass meine Identität nicht unbedingt in diesem Sport hängt, dass ich nicht nur, wenn ich Erfolge bringe, irgendwie geliebt bin, sondern dass ich es immer bin. Und ich glaube, gerade so in dieser Sportlerwelt ist es mega wichtig, dass du ja, Jesus hast und daran glauben kannst, weil ich glaube, sonst kannst du echt auch ja, untergehen, würde ich ganz ehrlich sagen, weil du halt Ja, weil du dich halt komplett mit dem Sport identifizierst und das ist was, was viele Sportler tun, nicht nur Sportler, sondern in vielen Kategorien gibt es das ja, ob es jetzt Sänger sind, Schauspieler oder auch in der Uni, keine Ahnung, so immer dieses Vergleichen und du bist nur was wert, wenn du erfolgreich bist. Und ich glaube, das ist was, was dir halt dadurch übertrieben viel helfen kann. Und ich nehme halt auch natürlich die Kraft aus ihm und bete auch vor meinen Kämpfen und allgemein lebe ich so mein Leben auch mit zusammen. Er ist wie so mein bester Freund und das gibt mir persönlich sehr, sehr viel Kraft, weil er halt nicht, also er war ja Mensch, aber auch Gott und gleichzeitig und ja, das ist sowas, also was mir sehr, sehr viel Kraft gibt und ich denke auch, dass es vielen anderen Kraft geben kann. Genau.
Ja, es ist schön, da auch mal Einblicke zu bekommen. Das ist ein total spannendes Thema. Könnte man sich fast überlegen, irgendwann eine einzelne Podcast-Aufnahme zu diesem Thema zu machen. Ich möchte tatsächlich gerne noch mal so ein bisschen zurückschauen auf die Zeit bei dir, als du noch die junge Leistungssportlerin warst. Also wie sah da so dein Alltag aus? Also wie viel Verzicht vor allem steckt dann auch in so einer Karriere? Kannst du uns das so ein bisschen beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, ich mache Leistungssport, seitdem ich eigentlich laufen kann, gefühlt. Und aber dann auch jetzt im Boxen habe ich ja mit 11 Jahren angefangen und da war ich ja auch noch ganz normal in der Schule. Meine Eltern haben sich schon relativ früh getrennt. Meine Mutter musste immer sehr, sehr viel arbeiten. Und mein Tagesablauf war dann eigentlich immer so, ich bin immer tatsächlich vor der Schule immer noch so joggen gegangen. Gar nicht jetzt irgendwie mit einer Uhr oder irgendwie professionell, sondern einfach drauf los, irgendwie eine Runde und dann rennen.
Da
Und
gab es
dann
noch
habe ich mich
kein
halt fertig gemacht
Strava.
für die Schule. Bin dann, nein, da gab es noch gar nichts. Also gab es vielleicht schon, weiß ich nicht, aber habe ich auf jeden Fall nicht benutzt. Es war einfach nur so, man läuft irgendwie, man macht dann noch Liegestütze irgendwie, weil man denkt, man wird einfach dadurch besser. Und das Lustige ist ja, man wird dadurch ja trotzdem besser, weil es auch irgendwo der Anfang ist. Irgendwann hat man alles so ein bisschen strukturierter und alles ist mehr aufgebaut. Aber am Anfang, ganz ehrlich, ist es, denke ich, relativ egal, ob du mit 12 Jahren irgendwie da rumjoggst, ob es 3 Kilometer oder 10 sind, ist eigentlich auch wieder egal. Genau, dann war ich in der Schule und nach der Schule bin ich immer ins Training gefahren und es war relativ unterschiedlich, weil ganz am Anfang habe ich noch trainiert, das war nur so 10 Minuten zu Fuß von der Schule. Und wo ich dann besser wurde, bin ich dann in so ein Landeskadertraining gegangen. Und das war damals in Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart da. Und also ich bin in Esslingen in die Schule gegangen. Und dann musste ich halt wirklich immer, also nach der Schule direkt zum Bus rennen, dann in den Zug. Dann habe ich im Zug noch Hausaufgaben gemacht und immer eine 200 Gramm Schokoladentafel von Milka gegessen, weil die gab es da gerade neun. Das war mein absolutes Go-To. Und
Geil.
genau, dann bin ich in den Zug eingestiegen. Bin gefahren, habe meine Hausaufgaben gemacht, 200 Gramm Milka-Schokolade, Trainingstasche dabei, die war richtig voll und noch die Schultasche mit diesen ganzen fetten Büchern. Da zum Training gerannt, weil ich aber fast zu spät gekommen bin, schnell umgezogen und dann noch trainiert, so um die 2 Stunden. Und so war eigentlich jeden Tag mein Tag. Und samstags haben wir dann auch immer noch so extra Sparring gemacht oder waren auf Sichtungslehrgängen oder auf irgendwelchen Wettkämpfen. Also man verpasst halt schon viel von so Sachen wie Geburtstagen und so weiter und so fort. Aber ja, ich würde es wieder so machen, würde ich ganz ehrlich sagen. Weil irgendwo konnte ich da das Ganze auch so zu meinem Beruf machen und ich mache das so, was ich liebe jetzt. Und das ist schon, ja, herausfordernd auch. Ist nicht immer alles perfekt. Aber wenn ich jetzt vorstelle, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste irgendwie im Büro oder so sitzen, nee, das könnte ich mir irgendwie jetzt auch nicht vorstellen. Deswegen, es war schon herausfordernd, aber irgendwie war es auch. Ja, es war so besonders irgendwie, muss ich sagen. Genau.
Kann man da vielleicht auch so das Wort Disziplin mit reinnehmen? Also, dass tatsächlich die Disziplin im Leistungssport halt auch einfach ausschlaggebend ist?
Ja, 100%. 100%. Also ich würde auch sagen, wenn ich mich selber so beschreiben müsste, würde ich auch sagen, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Sehr zielstrebig, auch schon immer, schon wirklich seitdem ich klein bin. Und das brauchst du auch, diese Disziplin. Aber gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, so als Kind war es irgendwie auch dann mehr so die Liebe zum Sport. Und irgendwann wird es so ein bisschen mehr so alles in Disziplin umgewandelt. Aber am Anfang ist es schon mehr so die Liebe. Und die Liebe bringt dich irgendwie auch so dann zur Disziplin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und wie würdest du jetzt so das Verhältnis beschreiben von Disziplin zu Talent im Boxen?
Also ich muss sagen, ich war an sich schon immer, also ich würde sagen, ich bin an sich talentiert für Sport. Nicht unbedingt jetzt für Boxen, aber an sich für Sport talentiert gewesen, also schon immer eigentlich. Aber das Ding ist so, irgendwann, du brauchst Disziplin. Auch wenn du der Talentierteste bist oder Du brauchst es einfach. Ich habe es auch gemerkt, dann, wo ich im Internat war, also im Sportinternat. Und da waren auch viele, gerade so von den Jungs, Jüngere, die waren alle mega talentiert. Und irgendwann aber, die waren halt faul, aber trotzdem talentiert, hatten halt ihre Erfolge. Aber früher oder später, wenn du wirklich in die Elite gerade kommst, also ab dem Jahr, wo du 19 wirst, kommst du bei uns in die Elite. Und dann hast du die Möglichkeit, in die Elite-Nationalmannschaft zu kommen und halt auch für die Olympischen Spiele zu trainieren, in einem Zyklus mitzumachen und so weiter. Und da merkst du dann schon, dass du echt Disziplin brauchst, weil Talent hin oder her, aber du wirst nicht, also in der Weltspitze vor allem, jetzt aktuell merke ich voll, da unterscheiden Nuancen so. Also es ist wirklich so tagesabhängig und so weiter und so fort. Also wirklich so die ersten 10, Top 10 der Welt oder so. Du merkst richtig, du brauchst diese Disziplin. Du wirst sonst nur mit Talent kommst du nicht weiter. Also früher oder später zumindest nicht. Am Anfang vielleicht schon, über eine Zeit schon. Bis zu einem gewissen Level vielleicht auch, aber ganz oben wird es schwierig, glaube ich, ohne Disziplin. Disziplin und Talent natürlich perfekt.
Das ist die Mischung, die es ausmacht, genau. Wenn du jetzt heute so aufs Boxen schaust, gibt es irgendwas, wo du sagst, das liebe ich am Boxen? Und gibt es auf der anderen Seite auch was, wo du sagst, das hasse ich am Boxen?
Ja, auf jeden Fall. Also am Boxen, ich liebe es, mich so mit dem Besten zu messen und inzwischen auch so zu spüren, dass ich irgendwie auch so dazugehöre. Wo es früher zum Beispiel ganz am Anfang natürlich schwierig war und man immer also schon aufs Gesicht bekommen hat. Ich drück's mal nett auf. Genau, aber das liebe ich. Ich liebe auch einfach so, ich finde so, also die Kunst hinter Boxen liebe ich, weil für mich ist Boxen nicht, dass du einfach nur so draufhaust und dich irgendwie schlägst, sondern diese Kunst dahinter, was du alles dafür brauchst und diese Vielfalt, die du eigentlich auch in dem Training hast. Was du alles so beherrschen musst, das finde ich schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Das würde ich sagen, liebe ich am Boxen. Was ich am Boxen gar nicht mag, ist Gewicht machen. Aber ich glaube, das würde jeder Boxer unterschreiben oder Allgemeinkampfsportler, dass du halt immer abnehmen musst für die Kämpfe. Das ist schon sehr anstrengend. Was ich auch manchmal nicht so mag, ist so die Kultur im Boxen, ehrlich gesagt. Da gibt es andere Sportarten, glaube ich persönlich, die an sich so eine bessere Grundkultur haben wie das Boxen. Ja, genau. Ja.
Darf ich fragen, was du jetzt genau damit meinst, wenn du sagst, dass dir die Grundkultur nicht gefällt? Also was gefällt dir generell jetzt an der Kultur im Boxen nicht?
Ja, ich finde, viele Boxer sind sehr eingebildet und denken viel nur an sich selbst. Dann halt auch so dieses ganze Thema mit international Korruptionen, Politik, dass du als Deutschland zum Beispiel jetzt viel, viel härter kämpfen oder einen Kampf klar gewinnen musst, wie wenn du jetzt irgendwie Usbekistan bist oder Kasachstan. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Und halt ja auch so von den Menschen her sind oft. Ja, wie gesagt, sie halten sich oft so für was Besseres und ich mag das nicht so gerne. Ich finde, jeder sollte auf dem Boden bleiben und auch so seine Gegner und so weiter respektieren, aber dieses ganze so, ja, diese ganze Show dahinter, auch im Profiboxen, vor allem auch mit dem immer Face to Face und dann diese ganze Show gefällt mir einfach nicht. Ich weiß nicht. Das ist für mich so ein bisschen respektlos, ehrlich gesagt. Ja.
Ist gerade das Thema mit dem Gewicht verlieren vielleicht auch das, was die Öffentlichkeit am meisten unterschätzt, wenn es ums Boxen geht?
Ich glaube nicht, dass es das ist, was die Öffentlichkeit am meisten unterschätzt, weil ich glaube gar nicht, dass die Öffentlichkeit so viel darüber nachdenkt, über dieses mit dem Gewicht machen. Ich glaube, es kommt aber auch so darauf an, wie du damit aufwächst, mit dem Gewicht machen. Wenn du jung bist und du hast, sag ich jetzt mal, einen guten Trainer oder ein gutes Umfeld, die das mit dir ordentlich machen von klein auf, dann kann das meiner Meinung nach sogar ganz gut laufen. Aber es kann natürlich auch in die falsche Richtung laufen, wenn du Trainer hast oder so, die dir sagen, nein, du boxst jetzt die Gewichtsklasse noch weiter drunter und so weiter und so fort. Gerade bei Frauen mega schwierig im Wachstum, allgemein bei Kindern im Wachstum. Man wird immer in die tieferen Gewichtsklassen runtergedrückt. Das ist schon schwierig, würde ich sagen. Ja, inzwischen habe ich so ganz gutes Pendel so raus, aber ich bin jetzt auch eine erwachsene, erfahrene Frau. Und habe jetzt auch inzwischen eine gesunde Gewichtsklasse. Es war nicht immer so, aber jetzt schon. Und jetzt habe ich auch nicht mehr so einen krassen Struggle damit. Also klar, es ist anstrengend und ist jetzt auch nicht cool. Aber es gab schon härtere Tage auf jeden Fall. Es ist schon nicht ohne, muss man sagen. Ja.
Werbung.
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die technische Seite zu gucken beim Boxen. Jetzt haben wir vorhin auch so ein bisschen über Disziplin und Talent gesprochen. Du hast erwähnt, wie wichtig die Disziplin ist, aber dass es auch ein wichtiger Mix aus Disziplin und Talent ist. Da kommt natürlich auch die Technik im Spiel. Was macht denn Boxen technisch auch so anspruchsvoll? Vor allem, wenn du jetzt auch so viele Jahre in dieser Boxkarriere schon hinter dir hast, hast du wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel miterlebt und sehr viel weiterentwickeln müssen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Interessante finde ich persönlich, dass ja Boxen sich allgemein sehr entwickelt hat. Also die Sportart, es wird gefühlt immer stärker und vor allem bei den Frauen ist es sichtbar. Ich glaube, die ersten Olympischen Spiele für die Frauen waren in London und da gab es auch nur so 2 oder 3 Gewichtsklassen der Frauen. Und jetzt inzwischen ist ja schon olympisch komplett angeglichen, Männer und Frauen. Und das Niveau der Frauen ist mega hoch inzwischen. Also manchmal boxen wirklich Frauen und du denkst, es sind Männer. Und ich höre es ab und zu bei mir auch, also auch so von der Härte, mein Trainer. Also wir trainieren ja alle zusammen, Männer und Frauen. Und er sagt auch schon so, also so technisch oder auch von der Härte bin ich schon auch ab und zu wie so ein Mann eigentlich. Und ja, es ist natürlich... Es ist halt so, du hast, also ich hatte jetzt zum Beispiel auch schon viele Trainer in meinem Leben und jeder Trainer findet halt auch andere Arten besser und es gibt ja so verschiedene Stile auch im Boxen, also so mehr Sowjet, Kubanisch oder die Amis, das ist ja alles so, die boxen ja alle so ein bisschen anders, aber du musst halt schon gucken, wie du halt in der Weltklasse am besten vorankommst und wie du halt auch deine Stärken nutzen kannst. Also ich bin zum Beispiel relativ groß, jetzt inzwischen für die Gewichtsklasse auch nicht mehr so groß, deswegen muss man halt an verschiedenen Sachen üben. Ich bin lieber ein Konterboxer auch zum Beispiel, aber aktuell müssen wir auch ein bisschen noch üben, mehr anzugreifen, weil ich nicht mehr nur immer die Größte bin, also es ist schon technisch schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und was halt noch dazu kommt, ist auch, dass du ja beim Boxen, du musst ja nicht nur deine Technik machen, sondern du musst dich ja auch noch anpassen an den Gegner. Und das ist halt auch noch so eine Sache, die manchmal gar nicht so einfach ist. Und du kriegst ja auch den Gegner nicht irgendwie Wochen davor gesagt und kannst dich auf den einen Gegner einstellen, sondern du musst dich schon im Voraus gefühlt auf 20 oder 25 Gegner einstellen. Und dann einen Tag davor sagen die halt, ja, okay, du boxst jetzt gegen Polen und das ist die und die, die macht so und so und dann musst du halt deine Technik abrufen können. Genau, ist schon sehr anspruchsvoll, würde ich sagen.
Total spannend, das auch zu hören, weil voll oft denkt man jetzt beim Boxen so an diese ganz, ganz großen Kämpfe, dass die ja schon auch lange davor schon feststehen in den größten Hallen überhaupt. Aber es ist jetzt auch mal interessant, so deine Perspektive auch zu sehen. Und was ich tatsächlich auch voll interessant finde, ist ja, dass man so als Zuschauer, sag ich mal, einfach immer nur so dieses Draufhauen sieht. Also man betrachtet es von außen. Ja. Aber wenn man sich jetzt so in deine Lage versetzt, was geht da eigentlich bei dir ab im Kampf? Also was geht dir da auch durch den Kopf? Mhm. Also bist du ständig auch am Überlegen, was mache ich als nächstes? Oder passiert vieles situativ? Und wie ist es zum Beispiel auch, wenn du merkst, so, oh Scheiße, jetzt wird's brenzlig? Also kannst du uns so ein bisschen in diese Ringsituation mitnehmen?
Also was ich so denke im Ring ist relativ unterschiedlich, muss ich sagen. Ich bin schon auch, also es ist, glaube ich, auch ein bisschen so typabhängig. Es gibt auch Athleten, die funktionieren einfach irgendwie im Ring. Es gibt Athleten, die hören komplett auf deinen Trainer. Also die Trainer spielen gefühlt so Joystick mit denen. Ich hatte das auch letzte deutsche Meisterschaft mit meinem Trainer. Der hat auch wie so Joystick gespielt und der sagt so eine Sache, ich habe sie direkt gemacht, zwar dann richtig lustig so im Video. Genau, aber oft ist ja auch so, gerade in so größeren Hallen oder so jetzt bei uns, ist es halt auch, dass man dann seinen Trainer auch manchmal nicht so gut hört und so weiter. Also du kannst dich nicht zu 100% immer nur darauf verlassen, dass du jetzt komplett das machst, was deine Trainer dir sagen. Das soll ja auch so ein bisschen ergänzend sein. Also so dein Box-IQ sollte schon hoch genug sein, dass du es auch eigentlich alleine schaffen könntest, rein theoretisch. Und diese nur sozusagen so eine Extra-Hilfe, die die dir geben. Weil von außen manche Sachen besser gesehen werden wie halt von innen, weil du hast ja eine ganz andere Perspektive von außen, wie wenn du innen irgendwas machst. Also mir schon immer so denk, ah, ich mache jetzt das und das, aber manche Dinge laufen auch automatisch. Also zum Beispiel mein Jab, also das ist bei vielen so, die Führhand, die vorne ist, die läuft meistens schon so automatisch, um überhaupt den Gegner in die Position zu stellen, dass du dann vielleicht die oder die Kombination am besten abfeuern kannst. Aber gleichzeitig, ich bin halt lieber zum Beispiel ein Konterboxer und Konterboxer denken auch nicht so viel wie Angriffsboxer oft. Also was ich so schon so gehört habe, oder für mich ist zumindest so, ich muss zum Beispiel im Angriff, muss ich schon viel, viel mehr drüber nachdenken. Ah, was mache ich jetzt? Beim Kontern, ich bin halt jemand, ich reagiere sehr schnell. Und wenn dann jemand kommt, dann reagiere ich zum Beispiel mit einem Sidestep und gehe raus und greife dann wieder an. Aber da denke ich dann gar nicht so krass drüber nach, welche Kombination mache ich jetzt, sondern es kommt so ein bisschen automatisch. Weil ich meine, im Training haben wir diese ganzen Kombinationen und dieses ganze Boxen ja schon über Milliarden Mal abgespielt, jeden Schlag und so weiter und so fort. Es kommt dann schon eher automatisch, würde ich sagen.
Was viele jetzt vermutlich gar nicht wissen, ist, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen Amateur- bzw. olympischem Boxen und Profiboxen. Du kennst jetzt mittlerweile beide
Ja.
Welten. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede?
Auf jeden Fall, also die Rundenanzahl, weil im Amateurboxen, wir boxen 3x3 Minuten und im Profiboxen ist es zwar unterschiedlich, entweder 4x3, 6x3, 10x3 oder dann halt am Schluss 12x3, soweit ich weiß. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied. Ich tue es auch meistens so ein bisschen vergleichen mit, wir sind so eine Sprintdisziplin und die Profiboxer sind mehr so eine Langlaufdisziplin. Also die tun ja auch den Kampf aufbauen. Dadurch, dass sie ja auch den Gegner schon immer lange Zeit wissen, können die sich ja auch komplett darauf vorbereiten. Plus, die können ja erstmal reinkommen, erste, zweite, dritte, vierte Runde und dann wird es ja meistens erst einmal so ein bisschen spannend. Und beim Amateurboxen ist es halt so, du gehst wirklich rein und dann 3x3 zu 100% musst du halt funktionieren. Und ein kurzer Blick nach da oder da und kriegst du schon wieder direkt irgendwie die Hand. Und das Tempo ist meistens auch viel, viel höher, meistens auch viel mehr Schläge. Natürlich auch ein bisschen stilabhängig, aber so, ich würde jetzt sagen, so bei den meisten ist es schon so. Das sind auf jeden Fall große Unterschiede. Was noch ein Unterschied ist beim Amateurboxen, ist, dass wir ja auch viele Turniere boxen. Und das bedeutet, dass du jeden Tag auf die Waage musst und jeden Tag dein Gewicht bringen musst. Und beim Profiboxen kannst du jetzt zum Beispiel auch so einen viel, viel größeren Weight Cut machen, auch so mit Salzbadewanne und Sauna und was weiß ich was, weil du kannst ja dann auch, du hast erst den Tag darauf den Kampf, bedeutet, du kannst dann nochmal aufladen und dann hast du erst deinen Kampf und meistens stehst du dann sozusagen mit einem Kampfgewicht von 5 oder 6 Kilo wieder mehr im Ring, wie du auf der Waage gebracht hast. Deswegen boxen Profis auch oft so ganz unterirdische Gewichtsklassen, weil sie halt dann das Gewicht so cutten können. Und im Amateurboxen ist es nicht so. Erstens hast du, wenn du hoffentlich weiterkommst, mehrere Kämpfe hintereinander. Bedeutet, du musst am Tag, also du boxst zum Beispiel am Montag und dann musst du morgens dein Gewicht bringen. Am Dienstag boxst du wieder und du musst wieder morgens dein Gewicht bringen. Bedeutet, du kannst nicht so viel essen und trinken, was du willst, sondern das muss halt richtig diszipliniert ja, verlaufen, sag ich jetzt mal. Und der Weight Cut muss natürlich auch besser verlaufen, weil du manchmal über eine Woche lang dein Gewicht jeden Tag aufs Neue wieder bringen musst. Das ist schon jetzt, ja, ziemlich herausfordernd, muss ich sagen. Aber auch natürlich gesünder, wie jetzt beim Profibereich, würde ich sagen. Genau.
Kann man dann sogar sagen, dass das olympische Boxen auch ein Stück weit ehrlicher ist als das Profiboxen?
Gute Frage. Jein. sehr schwer zu beantworten, würde ich sagen, weil allgemein überall Politik, Korruption und sonst was laufen. Aber im Profigeschäft läuft natürlich viel mehr Geld wie im Amateurgeschäft. Und wie wir leider wissen, ist ja, wenn Geld im Spiel ist, immer alles ein bisschen unehrlicher, würde ich jetzt sagen. Deswegen vielleicht schon ein bisschen, ja. Aber nicht zu 100%. Ja.
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist wahrscheinlich der Fakt, dass im Profiboxen man mehr von der Vermarktung leben kann, oder?
Ja, ich denke schon. Also Profiboxen und Profiboxen sind auch immer so zwei Seiten, würde ich jetzt sagen. Also Profiboxen, wenn du jetzt einen guten Vertrag hast oder wirklich auch ein guter Amateur warst, da irgendwie Olympiasieger warst oder Europameister, Weltmeister und dann irgendwie einen guten Vertrag bekommst bei, was weiß ich, wie die alle heißen, Top Rank und hier in England oder Queensberry, keine Ahnung, gibt es verschiedene Boxställe. Dann denke ich, ja, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig kann ich euch zwar jetzt auch sagen, ihr könnt euch anmelden beim Profiboxen und dann könnt ihr sagen, ihr seid morgen Profis. Aber das heißt ja nicht, dass ihr direkt erfolgreich seid und euch vermarktet. Also müsst ihr erstmal 2, 3 Jahre trainieren, um überhaupt sozusagen da mithalten zu können. Und dann, um da ganz oben anzukommen, musst du schon, meistens die, wo ganz oben ankommen, sind ja auch mega gute Amateurboxer gewesen. Also egal jetzt, ob Usyk, Floyd Mayweather, Lomachenko, wie die alle heißen, Golovkin, die waren ja alle mega starke Amateurboxer und haben sonst was erreicht und sind dann ins Profilager übergegangen. Und dann ist schon ganz gut, muss ich sagen. Oder du bist super Schwergewichtler und bist halt gut. Das ist auch noch so eine Sache, wo du auch eher noch Chancen hast. Aber ja, sonst ist es nicht so leicht alles, würde ich sagen. Aber ja, die Vermarktung oder halt als Frau, wenn du gewisse Reize hast, denke ich, wirst du natürlich auch besser vermarktet. Das ist ja leider heutzutage auch so. Genau.
Man muss ja sagen, dass das Boxen oder sag mal allgemein der Kampfsport ja in letzter Zeit schon wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Also egal ob MMA oder Octagon. Gleichzeitig hat es alles natürlich schon auch einen großen Show-Charakter. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung so des Kampfsports im Allgemeinen?
Ich muss ehrlich sagen, unterschiedlich. Auf der einen Seite freut es mich natürlich, wenn Boxen wieder auch mehr gezeigt wird oder wenn die im Fernsehen vielleicht wieder Verträge bekommen würden. Früher war es ja auch mit ARD, ZDF, die ganzen Verträge, so zu Zeiten von so Felix Sturm und das Ganze. Es war schon, also schon cool und auch echt schade, dass es nicht mehr so ist. Auf der anderen Seite finde ich persönlich, dass auch oft ja viele Kämpfe auch irgendwie so diesen Wert bisschen verloren haben und es geht halt inzwischen halt vieles nicht mehr nur um den Sport, sondern halt um die Vermarktung drumherum, um das Optische, um die Follower auf Instagram, und das ist halt echt sehr, sehr viel Show und das finde ich dann wieder schade. Und was ich halt schade finde, ist, wenn man das dann halt in die Richtung vermarktet und es dann irgendwie gut ankommt oder auch wieder nicht gut ankommt, und so wird dann halt Boxen schon so ein bisschen dreckig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es eigentlich so ein vielfältiger Sport ist und ja, jeder, der schon mal irgendwie auch Boxen trainiert hat oder so, der weiß ganz genau, das ist mega hart und ich finde, wir haben viel mehr verdient, dass man das auch so schätzt und auch so sieht, aber leider machen die eigenen Leute sehr viel damit halt auch kaputt nach außen durch die Vermarktung und ja, das ist ein bisschen schade, deswegen an sich würde es mich schon freuen, aber wie es halt vermarktet wird, finde ich immer so ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich meine, es gab jetzt in letzter Zeit auch irgendwie dieses Promi-Boxen und auch von, ich sag mal, den Reality-TV-Leuten, die ja auch gegeneinander geboxt haben, da gab es noch diesen, ich nenne es jetzt mal auch Showkampf, Stefan Raab gegen Regina Halmich. Wie steht ihr zu solchen Dingen?
Also ich allgemein bin eh nicht so der Profi-Box-Schauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schaue mir schon mal so wirklich richtig gute Weltklasse-Kämpfe an, wie, keine Ahnung, in letzter Zeit jetzt so Usyk mal oder Beterbiev gegen Bivol oder so. Das sind halt wirklich richtig gute Kämpfe, weil da geht es auch wirklich halt hauptsächlich, klar, um Geld sowieso. Aber da kommt man heutzutage im Sport eh nicht mehr drum herum, aber die können wirklich auch gut boxen, die haben hart trainiert und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann sowas sehe, also das würde ich mir erstens gar nicht angucken, weil für was? Und zweitens denke ich mir halt auch so, irgendwie wird es halt auch lächerlich gemacht, finde ich persönlich. Und obwohl dieser Sport eigentlich viel, viel mehr ist und wenn man so überlegt, wie viel Geld da reinfließt, ist es echt traurig, weil gerade auch so im Amateurboxen fließt nicht so viel Geld, zumindest nicht in Deutschland, in anderen Ländern vielleicht schon, aber in Deutschland gar nicht. Die Förderung ist halt nicht so gut und dann denke ich mir halt so ganz ehrlich, dann sollte man lieber mal sowas fördern, anstatt irgendwie halt diese Show im Fernsehen zu machen. Also irgendwie verstehe ich so den Sinn, ehrlich gesagt, dahinter auch gar nicht, weil was willst du daraus lernen? Was soll es dir zeigen? Ich verstehe nicht so ganz den Wert dahinter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde mir das jetzt gar nicht angucken, weil ich sehe da keinen Mehrwert. Ja.
Ich glaube, das können wir beide auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Vielleicht noch ganz kurz nochmal zu dir. Wo siehst du dich denn langfristig mehr, im olympischen Boxen oder im Profibereich?
Auf jeden Fall im olympischen Boxen. Ich muss sagen, ich habe im Profi, ich habe es einfach mal ausprobiert, weil es war nach den Olympischen Spielen und war irgendwie viel los und viel im Umbruch mit Trainern und Verband, viele Diskussionen. Und dann hatte ich mir gedacht, komm, ich probiere einfach mal was anderes. Und dann habe ich es ausprobiert und es hat auch echt Spaß gemacht. Es war echt cool, weil auch mal die ganze Familie kommen konnte und zugucken konnte. Also war schon echt, hat echt mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich sehe mich gar nicht im Profiboxen tatsächlich. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich mir so dachte, oh, irgendwann, ich werde Profiboxerin, weil ich will auch Geld verdienen und so weiter. Aber nee, ich würde gerne Olympiasiegerin werden, muss ich sagen. Und ja, das ist dann auch gut so. Ich denke, damit kann man gut die Karriere beenden, oder?
Ein
Ja.
sehr gutes Statement, daran musst du dich jetzt messen lassen. Nee, okay, das heißt, man kann so ein bisschen zusammenfassen, dein Herz hängt am olympischen Boxen, du hattest aber einfach mal Bock, das Profiboxen auszuprobieren. Es hat dir ganz gut gefallen, aber
Ja.
du wirst es nicht weiter verfolgen.
Nee, also ich denke jetzt aktueller Stand nicht, weil ich habe dafür auch keine Zeit, weil das olympische Boxen ist wirklich ein 24-7-Job und da kann man nicht mal kurz so schnell Ausflüge ins Profilager machen. Aber unabhängig davon haben wir vielleicht von unserem Verband ab und zu mal eine Möglichkeit, dass wir nebenher Profikämpfe machen können. Sollte sowas kommen, würde ich es auch machen. Aber halt so, dass es die Karriere sozusagen im Amateurboxen nicht behindert. Deswegen, ich habe es jetzt nicht so krass auf meiner Liste. Aber wenn es so die Möglichkeit gibt, warum nicht?
Ja, du sprichst ja auch sehr offen über schwierige Phasen und darüber möchten wir
Ja.
jetzt auch hier noch einmal kurz sprechen. Wir hoffen, das ist auch heute okay für dich. In einem Artikel der FAZ
Ja, es
steht
wird.
zum Beispiel: Boxerin Leonie Müller-Ayi erlebt sexualisierte Gewalt, erkrankt an Magersucht und will sich das Leben nehmen. Wie blickst du heute darauf und vor allem, was hat dir auch geholfen, da wieder rauszukommen?
Also ich muss sagen, es gibt zwei Themen, über die ich auch spreche und ein Thema, über das ich nicht spreche. Zum Thema sexualisierte Gewalt sage ich nicht so gerne was, weil es einfach ein Thema ist, was ich selber noch am Aufarbeiten bin und ich noch nicht wirklich sagen kann, dass ich es so hinter mir gelassen habe. Deswegen kann ich da jetzt auch keine Tipps oder so dazu geben oder wie ich damit umgehe, weil es einfach noch im Prozess ist. Die anderen zwei Themen würde ich sagen, dass ich wirklich zu 100% davon geheilt bin. Die Magersucht zu 100% und auch irgendwie Suizid, Gedankenversuche oder Selbstverletzungen auf jeden Fall. Ja, da kann ich Gott sei Dank sagen, dass ich da geheilt bin und deswegen kann ich auch darüber sprechen. Genau, also zum Thema Magersucht, das hat sich bei mir entwickelt, schon sehr, sehr früh, muss ich sagen. Und damals hat mir wirklich so meine Familie geholfen und Psychologen und Kliniken und so weiter, da wirklich auch rauszukommen. Es war ein sehr, sehr langer Weg, würde ich sagen. Und die Magersucht konnte ich wirklich auch hinter mir lassen. Die Essstörung, würde ich sagen, ist manchmal aktuell immer noch in meinem Kopf. Es ist einfach, glaube ich, also ich würde es wirklich niemandem empfehlen, irgendwie, weil es ist ja heutzutage leider ja sogar ein Trend, irgendwie mit dem Dünnsein und Magersucht und so weiter. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke, ich habe immer noch Schäden, aktuell immer noch davon. Wie auch so Sachen wie, dass mir immer kalt ist. Und das habe ich wirklich so von der Magersucht, ich habe auch immer Gänsehaut und so weiter. Das ist mega anstrengend. Und das ist einfach so immer noch ein Teil, der ja geblieben ist. Und halt, dass diese Essstörung immer in deinem Kopf ist. Also jeden Tag dreht sich den ganzen Tag um Essen. Und mal klappt es besser und mal weniger gut. Aber es ist sehr, sehr anstrengend. Das würde ich auf jeden Fall auch nicht empfehlen. Genau, aber ich bin sehr froh, dass ich da rausgekommen bin. Und da muss ich aber wirklich auch sagen, dass es sehr schwer ist, alleine aus so einer Krankheit rauszukommen, weil diese Krankheit hauptsächlich auch psychisch ist. Und man mit dieser Krankheit, also damals war es schon so, da gab es ja auch so Portale, wo man sich anmelden kann, sich gegenseitig betteln kann, wer wird dünner und am Ende des Tages, der hat gewonnen, der dann verschwindet. Also da frage ich mich auch so, dass solche Portale überhaupt erlaubt sind, ist unglaublich. Aber leider ist es so. Und ja, das Schönheitsideal heutzutage ist ja auch immer dünn. Bedeutet, die ganzen jungen Mädchen vergleichen sich damit. Genau, mir hat es auf jeden Fall, wie gesagt, meine Familie geholfen, die Psychologin geholfen. Aber auch, wer mir damals auch geholfen hat, ist mein damaliger Athletiktrainer. Er hat mit mir eigentlich hauptsächlich Muskeln aufgebaut und hat mir immer so gesagt, ey, guck dir mal die ganzen großen Sportler an, nimm dir mal einfach irgendein Beispiel. Und dann habe ich halt ein bisschen rumgesucht und dann bin ich auf Serena Williams damals getreten und dann habe ich halt sie mitgebracht und hat er so gesagt, ja, guck mal sie an, sie ist eine starke Frau, oder? Und wenn du sie dir so anguckst, was denkst du so? Und ich dachte mir so, oh, voll die Legende und eine starke Frau und dies und das. Und er so, ja, und guck mal, wie muskulös sie auch ist, weil sie braucht es auch für den Sport, um erfolgreich zu sein. Und ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen auch wachgerüttelt. Und ich dachte mir dann auch so, es ist ja eigentlich auch cool, so zu sein. Und dann habe ich halt daran gearbeitet und wir haben halt zusammen Muskeln aufgebaut. Und er hat mir auch so ein bisschen dann auch so die Angst davor genommen, Gewicht zuzunehmen, dass die Waage halt wieder schwerer wird, aber nicht mit Fett, weil ich immer Angst hatte vor Fett und ungesund. Er hat gesagt, wir müssen nicht ungesund sein, naja, wir müssen auch kein Fett aufbauen, aber du kannst ja Muskeln aufbauen. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich so ein bisschen wieder ein anderes Bild bekommen habe, auch für den Körper. Und auch jetzt, wenn man sich die ganzen Sportler anguckt, ich meine, ja okay, es gibt immer so ein paar Ausnahmen, aber so die meisten wirklich starken Frauen so sind ja schon auch, haben Muskeln, haben ein bisschen was dran und so weiter. Und es ist eigentlich auch gut so. Auch wenn es manchmal immer noch schwer ist, mein Kopf muss ich natürlich ganz ehrlich zugeben. Aber genau, das hat mir schon echt geholfen. Und das zweite Thema zum Thema Suizid, das war, ich glaube, es hat sich so ein bisschen alles durch auch, ich glaube, unterbewusst durch das Ganze, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, auch durch die sexualisierte Gewalt entwickelt, aber auch gleichzeitig auch durch die Magersucht. Dass es einfach so ein bisschen alles so ein bisschen verzweifelnd war. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und ich habe auch gar keinen Ausweg und ich will auch gar keinen Tag mehr neu irgendwie überleben oder also erleben. Und genau, ich hatte dann insgesamt, glaube ich, 3 Suizidversuche und wurde immer irgendwie gerettet. Ich würde sagen, Gott hat mir irgendwelche Engel geschickt, weil bei manchen frage ich mich echt, wie ich das immer überlebt habe. Aber Gott sei Dank habe ich es überlebt. Und auch mit Selbstverletzung hatte ich da auch zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob es so ein Schrei war, auch von gesehen zu werden oft. Es ist ja auch oft so, dass dann auch die Leute in meiner Klasse gesagt haben, oh, die will nur Aufmerksamkeit, deswegen macht die das. Und ich würde sogar sagen, ja, tatsächlich, die haben sogar recht. Man will auch, glaube ich, Aufmerksamkeit haben, weil man sich nicht gesehen fühlt. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du die Leute sozusagen dafür verurteilen musst. Und wo ich dann auch älter wurde und besser damit umgehen konnte, wirklich andere so ermutigt oder wenn andere dann angefangen haben, über die zu lachen, weil die gewisse Sachen machen oder so, habe ich dann immer so gesagt, ey, ganz ehrlich, ihr wisst gar nicht, warum die Leute so sind. Weil du weißt nie, wie irgendwie die Kindheit war von dieser Person. Du weißt nie, ob die Person zu Hause Aufmerksamkeit bekommt, ob sie vielleicht keinen Vater hatte, ob sie vielleicht keine Mutter hatte und deswegen gewisse Sachen so macht, wie sie macht. Und deswegen ist so für mich so Verurteilung wirklich so das Allerletzte. Meine beste Freundin damals, die ist 5 Jahre älter, also sie ist immer noch meine beste Freundin, und sie war mega krass mit Jesus auch immer unterwegs. Und egal, was ich gemacht habe, ich habe so viel Schrott auch gebaut in meinem Leben, sie hat mich nie verurteilt. Und sie habe ich immer voll als Vorbild gesehen. Und ich habe mir immer so gedacht, oh, so wie Maya, also sie heißt Maya, will ich auch werden. Weil das ist einfach so cool, weil wir sind nicht da zu verurteilen, sondern wir sind da, um uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Mhm. Und genau, das waren wirklich wichtige Leute in meinem Leben, die mir da wirklich rausgeholfen haben. Und durch den Glauben habe ich auch wirklich so mehr so verstanden, warum ich hier auf der Welt sein soll und warum ich auch geliebt bin oder Gott mir auch diese Aufmerksamkeit gibt, die ich vielleicht als Kind nicht bekommen habe und so weiter und so fort. Genau, das war jetzt ein bisschen länger, aber ich hoffe, das hat die Frage so im Großen und Ganzen gut beantwortet.
Danke auf jeden Fall, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Das war auf jeden Fall auch sehr emotional. Und was mir so ein bisschen im Kopf herumschwirrt, ist auch die Frage, glaubst du, dass du so dieses, ja, dass alles, was dir passiert ist oder widerfahren ist, auch so ein bisschen im Ring verarbeitest? Also, dass es auch ganz gut ist, dass du den Boxring als Ausgleich hast?
Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat mir mega geholfen, auch selbstbewusster zu werden. Deswegen, ich sage wirklich immer, was sowas angeht, Mädels, geht Boxen so, weil du kannst dich verteidigen, du fühlst dich einfach wirklich auch selbstsicher, du fühlst dich sicherer, wenn du draußen abends rumläufst und so weiter und so fort. Ich glaube, mir hat das, also das hat mir geholfen und auch ein anderes Bild vielleicht auch von mir zu bekommen und das hat mir dann wiederum darin auch geholfen. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, dass ich es irgendwo schon darin verarbeite, ehrlich gesagt. Ja.
Wenn ich jetzt so ein bisschen so das metaphorisch darstellen würde, wenn du jetzt so auf den Ring des Lebens schaust und also den Boxring des Lebens und dann vielleicht noch mal deinem jüngeren Ich was raten könntest, was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, raten?
Geh durch, also geh durch diese Dinge durch. Es wird dir nichts passieren, aber guck nicht so viel links und rechts und guck nicht so viel, was andere Leute von dir denken oder halten, sondern, also weil ich ja auch im Glauben bin, hab wirklich so deine Augen so 100% auf Jesus und vertraue ihm und lauf nach vorne und ja, vertraue darauf. Das würde ich, glaube ich, sagen, ehrlich gesagt. Ja.
Jetzt kommen wir mal ganz zurück noch am Anfang von der Folge, wo du ja auch schon gesagt hast, ja, du hast ja schon von Anfang an den Traum gehabt, dass du ziemlich gut auch werden willst in einem der Sportarten, die du machst. Das hast du ja mittlerweile auch geschafft. Du bist ja schon dreimal deutsche Meisterin im olympischen Boxen geworden, was ja wirklich toll ist. Und daher jetzt auch unsere Frage, auf welchen Titel bist du denn so am meisten stolz?
Also ich bin 9-mal Deutsche Meisterin.
Sorry,
Das muss ich
sorry.
kurz korrigieren.
Da haben wir falsch recherchiert.
Also gar nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich muss sagen, am meisten bin ich stolz eigentlich auf den Weltcup-Sieg letztes Jahr. Genau, ich habe 2-mal den World Cup gewonnen. Und da bin ich schon sehr stolz drauf, weil das war auch in so einer Umbruchzeit, wo alles sehr ungewiss war und irgendwie auch viel mit Angst so und irgendwie, ja, ungewiss. Und genau, ich hatte da so kurzfristig so einen neuen Trainer und ich habe mich, aber ich habe ihm dann vertraut und habe gesagt, komm, wir machen das einfach zusammen, wir schaffen das irgendwie. Auch wenn es also an sich sehr, es war sehr schwierig. Und dann, genau, und dann waren wir in Polen, in Warschau letztes Jahr und ich habe da geboxt und er hat mir nur die ganzen Taktiken und so weiter gesagt vom Telefon aus, also er war gar nicht dabei, sondern war halt mit der Nationalmannschaft. Und genau, und dann habe ich die Favoritin schon im zweiten Kampf geschlagen und dann im dritten Kampf einfach nur noch durchmarschiert und habe die andere auch noch geschlagen und habe dann den World Cup gewonnen. Und da muss ich sagen, es war schon, ja, schon was sehr Besonderes, ehrlich gesagt. Genau, die deutschen Meistertitel sind auch cool, auf jeden Fall. Ich habe auch den besten Kämpferpokal da mal bekommen und so weiter und sowas. Solche Auszeichnungen mag ich immer sehr gerne, muss ich sagen. Und ansonsten auch noch ein Erfolg, also das, also es ist das größte Turnier der Welt und da habe ich Silber gewonnen, also den zweiten Platz gemacht, das war 2023 und es war irgendwie auch so emotional und sehr cool, weil ich hatte 2 Jahre davor gegen die Italienerin verloren bei der U22 Europameisterschaft und dann ist sie Weltmeisterin geworden und ich habe dann sozusagen ein Jahr nach ihrem Weltmeistertitel habe ich sie dann geschlagen im Halbfinale bei diesem Turnier und das war schon sehr cool und ich habe dann im Finale gegen so eine andere Weltmeisterin verloren, aber es war mir dann so egal, weil ich endlich diese eine Weltmeisterin geschlagen hatte
Ja.
und ja, genau, das sind so Kämpfe, die bleiben irgendwie so für immer, auch in meinem Kopf. Und manchmal müssen das jetzt gar nicht so die krassesten sein. Ich habe auch mal einen Vize-Europameistertitel gemacht und so Sachen, aber das sind gar nicht so die Sachen, die so krass in meinem Kopf sind, sondern es sind manchmal so random Kämpfe, einfach ehrlich gesagt. Die sind nicht mal random, aber so random für Leute, die jetzt so denken, hä, aber warum bist du jetzt kein Weltmeister oder warum ist es jetzt nicht das? Sondern am Ende des Tages, bei diesem größten Turnier der Welt, waren genau dieselben Leute auch da wie bei Weltmeisterschaften. Bei dem World Cup genau dasselbe, aber es heißt halt nur World Cup. Aber am Ende des Tages ist es halt auch wie eine WM oder wie eine EM, deswegen, aber gut, die Leute wollen halt, weißt du, einen Weltmeistertitel,
Ja, klar.
Europameistertitel, deswegen sind das auch immer die absoluten Höhepunkte bei uns. Auch jetzt dieses Jahr, wir haben 4 World Cups oder so und eine Europameisterschaft, aber die Europameisterschaft ist der absolute Höhepunkt, obwohl die
Ja.
World Cups sogar vielleicht noch härter wären so.
Ja.
Deswegen, ja, genau, das wären so, glaube ich, die coolsten Sachen.
Ja.
Ja.
Ja, das ist echt auch schon einiges erlebt. Vor allem, wenn man so deine Geschichte jetzt mitbekommt, ist es echt cool zu sehen, dass du jetzt auch so verdient erfolgreich in deiner Sportart bist, die du machst. Und es ehrt dich ja auch ein bisschen, dass man sagen muss, okay, es ist nicht unbedingt immer jetzt die neuen Meistertitel, sondern es sind auch manchmal so random Kämpfe, die dir dann irgendwie im Kopf bleiben oder die dir dann so ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich meine, darum geht es ja auch. Man soll ja auch Spaß an dem haben, was man macht. Und ich glaube, das kriegt man bei dir auf jeden Fall sehr, sehr gut mit, auch durch diese Folge. Vielleicht jetzt noch so einen kleinen Ausblick zu bekommen. Du hast ja vorher schon hier angekündigt, dass du noch Olympiasiegerin wirst. Was sind denn ansonsten vielleicht noch so Ziele, die du hast?
Ja, wir haben dieses Jahr eine Europameisterschaft. Ich würde schon noch gerne Europameister werden. Und nächstes Jahr würde ich gerne wir haben die erste Qualifikation für Olympia in Kasachstan, in Astana. Und das war auch eins meiner coolsten World Cups letztes Jahr, war einfach, also Kasachstan brennt halt komplett für Boxen. Das ist wie Fußball in Deutschland, also da bist du der absolute Star und das Gefühl ist halt schon cool, muss ich sagen. Das ist irgendwie so, die schätzen das halt voll wert. Und da ist auch nächstes Jahr die erste Qualifikation für die Olympischen Spiele und da kommen die ersten vier Besten, qualifizieren sich für Olympia und da eine Medaille zu holen, wäre auch voll mein Traum. Es muss jetzt nicht Weltmeister sein, aber egal welche Medaille, Hauptsache ich bin qualifiziert und stehe da irgendwie auf dem Treppchen, es wäre schon echt ein Megatraum. Und dann wäre man halt auch schon so 1,5 Jahre vor Olympia qualifiziert, dann kann man sich bis nicht zurücklehnen, aber man muss nicht so durch jede Qualifikation noch irgendwie zittern.
Man kann es entspannter angehen lassen.
Das wäre schon echt mega cool.
Ja.
100%. Und ich würde noch gerne die Nummer 1 gerankte in meiner Gewichtsklasse schlagen. Das wäre auch noch so ein Ding, was ich gerne machen würde.
Ja, geil, da ist auf jeden Fall noch einiges vor dir. Das heißt, deine Reise im Boxen, die wird auch noch eine Weile gehen, oder?
Ja, mal schauen. Wir schauen erstmal auf 28 Olympia und danach, bis dahin ist jetzt erstmal. Alles, was danach kommt, kommt dann danach. Ob es dann aufhört oder weitergeht oder je nachdem. Ich weiß es noch nicht.
Ja, Leonie, du hast dich jetzt, würde ich mal sagen, sehr gut durch unsere Fragen durchgeboxt. Aber wir haben am Ende noch die schnellen Fragen für dich. Also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ja. Bist du bereit?
Okay.
Sehr gut.
Ich glaube schon.
Sehr gut. Okay, dann erste Frage. Lieber Knockout oder Punktsieg?
Punktsieg.
Härtester Schlag, den du je kassiert hast?
Eine gerade Schlaghand.
Härtester Schlag, den du je gegeben hast?
Ich würde auch sagen, so ein 1-2 oder so. Wäre schon echt hart. Also auch mit so Tonus auf die Schlaghand, ehrlich gesagt. Ja.
Was ist dein Lieblingsessen nach dem Kampf?
Pommes mit Trüffelmayo.
Okay. Und jetzt die letzte, die letzte Frage. Ein Wort, das Boxen für dich perfekt beschreibt.
Kunst.
Das ist ein schöner Abschluss. Das ist ein richtig tolles Wort, wie ich finde. Das hast du gut getroffen. Und wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Und ich glaube, vor allem, was ich richtig toll finde, ist, wir haben nicht nur deine Geschichte heute gehört, deine ehrliche und authentische Geschichte, die sehr, sehr spannend war. Und vor allem, du hast sehr, sehr viel preisgegeben. Das war echt sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Aber wir haben auch echt viel Neues übers Boxen gelernt. Ich denke, es gehen einige hier mit neuem Wissen zum Boxen heraus. Und das ist wirklich sehr schön. Und das ist auch das, warum wir es machen und warum wir es lieben. Das war eine sehr tolle Folge mit dir, liebe Leonie. Vielen Dank nochmal dafür, dass du auch jetzt heute bei uns am Start warst. Und wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports eingeschaltet habt. Und Leonie, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Boxen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Boxen, die Bühne gehört dir.
Ja, ich möchte euch auf jeden Fall alle ermutigen, kommt zum Boxen, gerade an die Frauen, traut euch, geht in die Vereine. Die Leute, die wirklich gut sind, die werden euch dafür nicht verurteilen, die werden euch nicht auslachen, sondern die werden euch helfen. Und nutzt die Sportart, um auch einfach stark zu sein, auch als Frau stark zu sein. Ich würde sagen, so, das ist mega wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert. Und genau.